Letztes Wochenende haben wir am Freitag habe ich den ersten Geburtstag von meinem Göttibub feiern. Und dann ist es am Samstag weitergegangen, sind wir eingeladen gewesen als ganze Familie an ein Geburtstagsfest von einem Freund, von einem von meinen Söhnen. Und am Sonntag sind wir dann auch bei meinem Schwager gewesen, der ist Vater geworden das erste Mal. Also bei ihm und seiner Frau natürlich sind wir gewesen. Und sie haben jetzt ein vier Wochen als kleines Mädchen. Und die sind wir auch noch besuchen. Und es war so ein Wochenende gewesen, gefüllt mit Menschen, mit Begegnungen, mit eben Geburtstagen. Und in all dem innen habe ich gedacht, das Leben, einfach das Leben an sich, ist schon etwas Erstaunliches und Faszinierendes. Ich meine, einerseits, wenn man sich das überlegt, ist das Leben ja zerbrechlich. Gerade wenn man so ein ganz kleines Geschöpfchen sieht, denkt man, die sind so zerbrechlich, so hilflos. Und gleichzeitig sind sie aber auch ziemlich zäh. Ich meine, immerhin hat die gerade das kleine Mädchen hat die Geburt erlebt, oder? Und das ist ja ziemlich Stress für ein Kind. Oder auch, wenn man überlegt, am anderen Ende vom Leben. Alte Menschen, die eigentlich schon sehr schwach sind und trotzdem das Leben noch in sich haben und noch irgendwie festhalten an dem Leben. Also das Leben ist einerseits zerbrechlich, aber es ist auch sehr robust. Oder was mir auch auffällt, das Leben ist zutiefst geheimnisvoll. Ich meine, Biologen können schon Merkmale beschreiben von dem, was Leben ist. Sie können auch unterscheiden zwischen lebendiger Materie und toter Materie. Aber warum genau etwas lebendig ist, warum ein Mensch, warum wir lebendig sind, das kann eigentlich niemand beantworten. Und von wo das Leben kommt, kann irgendwie schon gar niemand beantworten. Und das finde ich schon faszinierend. Und wenn ich so über das Leben an sich nachdenke, dass ich lebendig bin, dass wir Menschen lebendig sind, Tiere oder auch Pflanzen und so weiter, das Leben an sich ist für mich einer der deutlichsten Hinweise darauf, dass es Gott gibt. Dass es einen Schöpfer gibt. Einen Ursprung von dem Geheimnis, von dem Mysterium vom Leben. Und immer wenn ich so eben mit Geburtstagen und Geburten und so zu tun habe, auch Todesfälle, wird mir das so bewusst. Wir reden heute über das Leben. Wir reden über das Leben heute. Noch ein bisschen genauer gesagt, wir reden über die Auferstehung der Toten. Sozusagen Leben 2.0. Und zwar habe ich dieser Predigt den Titel gegeben, der Gott vom Leben. Wir sind in dieser Predigtreihe aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 12. Und wir nennen die ganze Reihe, das ist so wie eine lange Serie, wo wir dran sind, oder? Und wir sind schon bei Kapitel 12, also wir sind schon recht weit gekommen. Und die ganze Reihe nennen wir eben gute Nachrichten, weil wir davon ausgehen, dass alles, was Jesus gesagt und gemacht hat, auch heute und für uns noch gute Nachrichten sind. Und die wollen wir eben entdecken. Und ich habe also gedacht, in diesen Wochen wieder, sind wir ehrlich, wir werden mit so vielen schlechten Nachrichten bombardiert, dass ich denke, es ist gar nicht so schlecht, wenn wir auch mal einfach gute Nachrichten bekommen. Und ich hoffe, das ist ermutigend für uns und erfrischend heute Morgen, ein paar gute Nachrichten zu hören. Jesus, wir haben es gehört, ist in Jerusalem, es ist die letzte Woche eben vor seinem Tod und er wird in verschiedenste Diskussionen in genommen oder ihnen verwickelt. Und am Schluss geht es tatsächlich immer wieder um die Frage, wer eigentlich recht hat. Und Jesus hat das aber auch ein bisschen selber ausgelöst. Am Anfang von Kapitel 12 erzählt er ein Gleichnis, wo er eigentlich die führenden Leute, die führende religiöse Elite von seiner Zeit direkt angegriffen hat. Und eigentlich nachher reagieren sie darauf und sie versuchen irgendwie etwas zu finden, wo Jesus dann könnte falsch sagen oder falsch machen, dass sie ihn angreifen können, dass sie ihn dann auch verurteilen können. Und wir haben es vor zwei Wochen davon gehabt, hat es die Diskussion gegeben von Jesus und den Pharisäern zu der Frage von den Steuern. Und dort ist es um Politik gegangen und so weiter. Und heute geht es eben eigentlich um eine theologische Frage. Oder um eine religiöse Frage, könnte man sagen. Wobei, wir müssen immer im Hinterkopf behalten, bei uns heutzutage ist Religion und Alltag manchmal sehr weit voneinander weg. Aber damals ist Religion im Alltag völlig Teil gewesen davon. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir durch den Text durchgehen heute. Und Jesus redet eben über die Auferstehung und das Leben. Und wenn Jesus von Auferstehung und Leben redet, dann sind das bei ihm drei Merkmale, sage ich mal. Das erste ist, es ist etwas Konkretes. Es ist etwas Kraftvolles. Und das dritte ist, es ist zukunftsorientiert. Genau, zukunftsorientiert. Also, das erste, was ich darüber reden will, ist, es ist konkret. Nochmal der erste Vers von diesem kleinen Abschnitt, oder jeder schon vorgelesen hat. Dort heisst es, später kamen einige Sadduzäer zu Jesus. Diese Leute behaupten, es gebe keine Auferstehung der Toten. Jetzt müssen wir schnell hier unterbrechen. Das ist so typisch Markus, oder? Vielleicht haben Sie schon gemerkt in diesen Predigten, der Markus braucht immer sehr wenig Worte, um etwas zu beschreiben. Und wenn man so einen Vers liest, dann als normaler Bibelleser denkt man doch, Markus, bitte, bitte ein bisschen mehr Hintergrundinformationen. Erstens einmal, wer sind Sadduzäer? Also ich meine, ich brauche den Begriff selten so. Die Woche habe ich ein paar Mal gebraucht, aber nur, weil ich eine Predigt vorbereitet habe über das Thema. Und zweitens, warum ist das wichtig, dass sie nicht an die Auferstehung von den Toten glauben? Und ich versuche euch ein paar Hintergründe zu geben, weil der Markus uns das eben nicht hergebracht hat. Die Sadduzäer, müssen wir wissen, sind so wie eine politische Partei gewesen. Besser bekannte politische Parteien sind zum Beispiel die Pharisäer gewesen, aber die Sadduzäer sind ähnlich gewesen. Einfach ein bisschen, sie sind so die Elite gewesen. Sie sind die Einflussreichen gewesen. Das sind die Reichen gewesen, die Macht hatten. Man könnte sagen, so die führende Priesterklasse, die eigentlich regiert haben in und um den Tempel in Jerusalem. Das sind die Sadduzäer gewesen. Und die Sadduzäer haben einen interessanten Glauben gehabt. Die haben nämlich geglaubt, dass nur die ersten 5 Bücher Mose, also Tora, dass nur die von Gott inspiriert sind. Es hat ja noch viele andere Bücher gegeben, viele andere Schriften in der jüdischen Schrift, also das, was wir das Alte Testament nennen. Aber die haben geglaubt, nur die 5 Bücher Mose sind von Gott inspiriert. Und wenn man jetzt die ersten 5 Bücher mal so ein bisschen durchliest, 5 Bücher Mose, dann ist es tatsächlich so, dass offensichtlich nicht so viel über irgendeine Auferstehung von den Toten geredet wird. Und darum haben die Herren, Sadduzäer, nicht an die Auferstehung von den Toten geglaubt. Kleine Randnotiz an dieser Stelle. Wenn du und ich mit Menschen zu tun haben in unserem Umfeld, die sagen, das mit Auferstehung und so und Jesus, das kann ich jetzt überhaupt nicht glauben. Das ist schon vor 2000 Jahren und über 2000 Jahren so gewesen. An die Auferstehung zu glauben, auch die Auferstehung von Jesus, ist nicht einfach etwas, was man halt früher geglaubt hat, weil früher sind die Leute halt nicht so schlau gewesen und so, und wir haben jetzt halt einfach alles begriffen und so, und wir sind halt weiss, oder? Sondern die Sache ist, auch heute glauben natürlich nicht alle Leute an die Auferstehung, aber schon zur Zeit von Jesus haben nicht alle an die Auferstehung geglaubt, weil das einfach etwas ist, was nicht ganz einfach zu glauben ist. Versteht ihr? Also es hat nicht so sehr damit zu tun, dass wir heutzutage wahnsinnig schlau wären. Das bezweifle ich wirklich manchmal ein bisschen. Sondern, dass das einfach schwierig zum Glauben ist. Einfach da eine kleine Randnotiz. Und die Herren Sadduzäer, die kommen jetzt zu Jesus mit folgender Frage oder Einleitung. Lehrer, Mose hat uns im Gesetz gesagt, wenn ein verheirateter Mann stirbt, jetzt müssen wir folgen, he? Ein verheirateter Mann stirbt und seine Frau ohne Kinder hinterlässt, dann muss sein Bruder die Witwe heiraten und dafür sorgen, dass der Verstorbene doch noch einen Nachkommen erhält. Sie greifen da ein uraltes Gebot auf, das zurückgeht auf den Mose. Das kann man nachlesen im 5. Buch Mose, Kapitel 25. Und für uns Westler im 21. Jahrhundert ist das Gebot schon sehr seltsam, sehr abstrus. Und das müssen wir einfach mal so stehen lassen. Die Idee war, ich fasse es kurz zusammen, dass wenn eine Frau Witwe geworden ist, also wenn der Mann gestorben ist und sie kein Kind hatte, dann hätte die Witwe, hätte die sollen, den Bruder vom verstorbenen Ehemann heiraten und mit dem dann Kind haben. Es gibt in der Bibel zwei, drei Geschichten, wo das tatsächlich so gemacht worden ist. Ist aber jedes Mal nicht so gut rausgekommen übrigens. Einfach. Aber wir müssen verstehen, was da dahinter steckt. Wir denken, das ist ein abstruses altes Gebot. Was dahinter steckt, ist ganz zwei Sachen, die in der Antike ganz wichtig sind. Nämlich den Namen vom Mann hat man beibehalten, indem er eben Erben hatte, indem er eben Söhne hatte. Das war wichtig, weil es auch mit dem Land zu tun hatte und mit dem Besitz und so weiter. Und das Zweite, was man versucht hat zu regeln mit dem Gebot, war die Würde und der Wert und die Versorgung der Frau. Ich muss mir vorstellen, damals hat es noch keinen Sozialstaat gegeben, es hat noch keine Hilfs-, was auch immer gegeben, sondern die grössere Familie, die Grossfamilie, die erweiterte Grossfamilie, hätte sollen sorgen für die Witwe. Also einfach nur, um ein bisschen Hintergrund zu haben, um was es eigentlich geht bei diesem Gebot. Jetzt aus dem eigentlich guten Gebot konstruieren die Sadduzäer, man nimmt an, das ist eine erfundene Geschichte, aber lasst es euch mal an. Wir haben sie schon mal gehört, aber ich lese sie noch mal vor. Nun gab es 7 Brüder. Der erste heiratete und starb ohne Nachkommen, dann heiratete der zweite Bruder, auch er starb kinderlos und ebenso der dritte. Eigentlich ab da hätte man wissen müssen, irgendetwas ist komisch mit dieser Frau oder dieser Situation. Aber so ging es weiter, bis die Frau mit allen 7 verheiratet gewesen war, ohne dass sie Kinder bekommen hätte. Schließlich starb auch die Frau. Jetzt kommt die Frage, wessen Frau wird sie nun nach der Auferstehung sein? Schließlich waren ja alle 7 Brüder mit ihr verheiratet. Sadduzäer wend mit dieser Geschichte die Idee von der Auferstehung an sich lächerlich machen. Man geht sehr fest davon aus, dass das ein konstruiertes Beispiel ist, dass das nie wirklich so passiert ist. Weil eben bei dem dritten oder vierten Mann hat man dann angefangen, mal überlegt, ob das wirklich so weitergehen kann. Also Sadduzäer wollen mit diesem Beispiel einfach die Idee von der Auferstehung lächerlich und doof anstellen. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, aber mir scheint es, dass das etwas ist, was ja heutzutage auch manchmal gemacht wird. Dass Ideen und Ansätze oder Grundsätze vom christlichen Glauben werden manchmal als lächerlich und doof angestellt, einfach damit man sich gar nicht damit auseinandersetzen muss. Man lächelt einfach über die Idee von was auch immer, von der Auferstehung oder von, dass man nur das Ehe nur zwischen Mann und Frau ist, oder irgendwelche Ideen. Das wird einfach belächelt und als doof angestellt. Aber ich meinte, dass meistens eigentlich Unsicherheit dahinter steckt. Also wenn ich nicht fähig bin, mit jemandem zu diskutieren auf Augenhöhe über ein Thema, sondern ich versuche, den anderen einfach lächerlich zu machen, dann steckt meistens meine Unsicherheit dahinter. Und nicht unbedingt, dass das einfach alles falsch ist. Also wenn Menschen unsicher sind, wollen sie es gegenüber lächerlich und klein machen. Und ich glaube, das ist auch in dem Fall da so. Weil es bei den Sadduzäern steckt mehr dahinter, als nur einfach eine theologische Frage. Nämlich, es ist konkret. Die haben nämlich Angst gehabt. Weil die Auferstehung ist eine gefährliche, weil revolutionäre Idee gewesen. Wenn man versteht, die Auferstehung im Alten Testament, wenn es um Israel geht, ist meistens der Punkt gewesen, dass das Volk Israel als Land wieder aus dem Exil zurückkommen. Es ist ja eine lange Geschichte, sie sind ins Exil gekommen und so weiter. Und dann ist die Idee von Auferstehung gekommen als ein Symbol, als ein Bild dafür, dass Israel wieder zu dieser Macht werden, zu dem Königreich werden, wo sie ursprünglich einmal gewesen sind, unter dem David und so weiter. Von dem berichten viele Propheten, zum Beispiel der Hesekiel und so weiter. Jetzt, die Botschaft von der Auferstehung heisst eben, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Jetzt, wenn man das von einer Gruppe auf persönliche Leben runterbricht, dann heisst das, wenn wir an eine Auferstehung glauben, wenn wir an ein Leben nach dem Tod glauben, dann heisst doch, dass das Leben auf dieser Welt nicht alles ist. Und wenn das Leben auf dieser Welt nicht alles ist, dann ist das Leben auf dieser Welt nicht alles. Dann kann ich nämlich so leben, wie wenn es noch ein Leben nach dem Tod gäbe. Dann kann man anfangen, risikobereiter und mutiger leben, im besten Sinn. Weil es ist nicht alles auf dieser Welt, es ist nicht alles im jetzigen Leben. Und versteht ihr, es hat dann in der Zeit von Jesus so revolutionäre Bewegungen gegeben, mit Krieg und so. Das sind Soldaten gewesen, oder Kämpfer, die haben die Hoffnung von der Auferstehung gehabt und sind darum parat gewesen, ihr Leben hinzugeben. Weil sie daran geglaubt haben, dass sie wieder würden auferstehen. Dass sie noch ein Leben nach dem Tod werden haben. Und die Sadduzäer hatten Angst vor diesen revolutionären Bewegungen, weil sie sind ja die an der Macht waren. Und wenn sie abgesetzt worden wären, hätten sie nichts mehr gehabt. Und darum war das eine ganz konkrete Angst vor der Auferstehung. Dass nämlich Leute merken, es ist nicht alles hier auf dieser Welt. Und sind bereit, risikoreich und mutig zu leben. Und das ist mir wichtig zu betonen. Auch wenn wir bei uns im christlichen Glauben von Verstehung reden, ist das nicht einfach so, oh, ein schöner Gedanke, ich lebe dann irgendwann mal ewig weiter. Sondern da geht es um etwas ganz Konkretes. Wenn wir daran glauben, dass das Leben auf dieser Welt nicht alles ist, dann können wir in einem guten Sinn mutig und risikoparat leben. Weil eben das nicht alles ist, was wir haben. Und die Sadduzäer hatten Angst. Sie wollten ihre Macht zusammenhalten. Sie haben Angst vor einem Aufstand. Und das ist doch das Gleiche in unserem Leben. Wir haben dann Angst, wir machen uns dann Sorgen, wenn es etwas gibt, wo wir uns darum Sorgen machen können. Wir haben vielleicht Sorgen darum, ob wir genug werden haben, wenn wir mal alt sind. Ob wir genug Ansehen haben, was die Leute über uns denken und so weiter. All diese Ängste, all diese Sorgen würden kleiner werden, wenn wir wissen, es gibt ein Leben noch nach dem Tod. Das Leben auf dieser Welt ist nicht alles, was wir haben. Und darum ist das so konkret. Darum ist das, ist die Verstehung ein direktes Gegenmittel gegen Angst, gegen Sorgen in unserem Leben. Die Hoffnung auf Auferstehung. Und wenn wir die Hoffnung haben auf Auferstehung, dann sind wir nicht mehr abhängig von Ansehen, von Geld, von Besitz, von was auch immer wir haben. Also das ist der erste Punkt. Es geht um etwas ganz Konkretes. Um etwas, was unser Leben da und jetzt betrifft. Und dann das Zweite, wenn Jesus nachher jetzt von Leben und Auferstehung redet, dann ist es auch etwas Kraftvolles. Jesus kommt jetzt eben mit seiner Antwort und die ist einmal mehr erstaunlich. Jesus antwortet, liegt euer Irrtum nicht darin, dass ihr weder die Heilige Schrift noch die Macht Gottes kennt. Wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht mehr wie hier auf der Erde heiraten. Es wird ganz anders sein. Sie sind dann wie die Engel Gottes im Himmel. Und Freunde, diese zwei Verse können jetzt unheimlich falsch verstanden werden. Darum müssen wir das ein bisschen auseinandernehmen. Also, Jesus geht zuerst einmal nicht auf die Provokation ein. Eben, die Sadduzäer machen das lächerlich, die Idee von Verstehung und so weiter. Und er geht aber zum Kern des Problems. Er sagt ihnen direkt und herausfordernd, dass sie keine Ahnung haben von der Heiligen Schrift. Und das war schon sehr herausfordernd. Das ist wie wenn man einem Physiker würde sagen, du hast keine Ahnung von Physik, oder? Oder wenn man einem Arzt sagt, du hast keine Ahnung von Medizin. Oder wenn man einem Pastor würde sagen, du hast keine Ahnung von der Bibel. Ja. Genau, etwa so wäre das gewesen. Und Jesus sagt aber nicht nur, dass sie die Schrift nicht verstehen, also das Wort von Gott, sondern auch die Macht von Gott nicht kennen. Und über das werden wir gerade noch reden, weil das ist ein wichtiger Punkt. Und dann kommt da seine Erklärung zu dieser erfundenen Geschichte. Und er sagt, was Jesus in diesen Versen nicht sagt, das ist wichtig. Er sagt nicht, dass wir Engel werden sein, mal im Himmel. Er sagt, wir werden wie Engel sein. Aber wenn man sagt, man ist wie etwas, heisst es nicht, man ist genau gleich. Versteht ihr das? Das ist ganz ein wichtiger Unterschied. Aus dem Vers ist dann entstanden zum Beispiel, dass Leute auch heutzutage sagen, ja, weißt du, wenn man stirbt, bist du dann irgendwie ein Engel auf einem Völkchen oben und so weiter. Nein, das ist nicht das, was Jesus da sagt. Er sagt auch nicht, dass wir zum geschlechtslosen Wesen werden sein. Weil interessant ist, dass alle Engel, die vorkommen in der Bibel, ein Geschlecht haben. Es sind alles Männer, ich weiss jetzt nicht, ob man das kann. Ja, das ist vielleicht ein bisschen sexistisch oder so, aber whatever. Der Punkt ist einfach, dass auch die Engel in der Bibel immer ein Geschlecht hatten. Also das sagt Jesus da auch nicht. Und was Jesus auch nicht sagt, ist, dass wir so körperlose Geister werden sein. Weil die Engel, die vorkommen in der Bibel, sind immer sehr handfest gewesen. Das sind nicht einfach so Dämpfe gewesen, wo man denkt, ja. Also Jesus sagt nicht, dass wir Engel werden sein. Er sagt nicht, dass wir körperlos sind. Und er sagt auch nicht, dass wir geschlechtslos sind. Was Jesus da sagt, zusammen mit Autoren denn aus dem Neuen Testament, ist, er versteht unter der Auferstehung eine neue Qualität von Körper. Also die Auferstehung beinhaltet einen neuen Körper für uns Menschen, aber in einer völlig neuen Qualität, in einer völlig neuen Dimension, die wir uns gar nicht so vorstellen können. Also das Leben geht nicht einfach so weiter wie auf dieser Erde, es ist nicht einfach mehr vom Gleichen, immer mehr vom Gleichen, wie wir es hier haben auf dieser Welt, sondern es ist so wie Körper 2.0, wie eine Weiterentwicklung, eine neue Qualität. Aber nicht einfach irgendwie ein körperloses Sein. Eine ungeahnte Qualität von Leben, aber als körperliche Wesen. Und auf das zielt jetzt auch seine Bemerkung wegen der Ehe ab. Ich habe schon Leute gehabt, die diese Stelle gelesen haben und dachten, nein, und dann im Himmel bin ich nicht mehr verheiratet mit meiner Ehefrau. Was soll das? Ich weiß gar nicht, ob ich dann im Himmel will. Was Jesus da sagt, ist nach der Auferstehung. Die Auferstehung ist übrigens nach dem Himmel, gell? Das muss ich einfach auch noch gesagt haben, da komme ich auch noch schnell. Aber nach der Auferstehung werden Menschen nicht mehr in der gleichen Art heiraten wie auf dieser Welt. Weil der Auftrag des Heiraten, wenn man schaut, ganz am Anfang von der Bibel, ist besonders auch die Vermehrung. Also Heirat hat auch das Ziel, zu vermehren, dass sich Menschen vermehren. Aber das braucht es dann nicht mehr. Die Vermehrung wird abgeschlossen sein, einmal in der neuen Schöpfung. Wird genug Menschen haben. Ich gehe davon aus, dass ich meine Frau auch in der neuen Schöpfung immer noch kennen und wird wissen, wer das ist. Und ich gehe davon aus, dass sie immer noch meine allerbeste Freundin, meine allerbeste Partnerin wird sein. Aber wir werden nicht mehr in der gleichen Art Ehe und Familie leben wie hier auf dieser Welt. Weil, folgend meinem Gedanken, wir müssen davon ausgehen, dass in der neuen Schöpfung die Beziehungen, die wir haben zu anderen Menschen, so intensiv und erfüllend und gut ist, dass das noch eine ganz andere Dimension ist, als wir uns überhaupt da vorstellen können. Und die Ehe auf dieser Welt ist ja das Abbild von der nächstmöglichen Beziehung, die wir haben zu einem anderen Menschen. Und in dieser neuen Schöpfung werden die Beziehungen so gut sein zueinander, dass wir eigentlich das Spezielle von der Ehe gar nicht mehr unbedingt brauchen. Irgendwie in die Richtung müsste es gehen. Ich habe es mal so versucht zu formulieren. Das Auferstehungsleben auf der neuen Erde wird so gut und so schön sein, dass alles, was wir von dieser Erde kennen, nur eine schattenhafte Erinnerung wird sein. Selbst die Ehe, die wir geführt haben. Verstehen Sie, in unseren Breitengraden, gerade auch unter Christen, ist die Ehe irgendwo das Nonplusultra. Und Jesus sagt, schaut, die Ehe ist eine Übergangsphase hin zu einer Welt und zu Beziehungen, die weit über das ausgehen, was ihr euch vorstellen könnt. Das ist so ein bisschen die Vision, glaube ich, die Jesus hat von Ehe und der Zukunft. Und was jetzt Jesus eben da macht, ich komme nochmal auf das zurück, ist, dass er zwei Sachen zusammenhebt, die ganz fest zusammengehören. Nämlich die Schrift, die Heilige Schrift und die Macht von Gott. Es ist ein bisschen wie bei einem Velo. So. Jetzt muss ich da euch ein Velo zeichnen. Oh, das ist der falsche. Das falsche Schwarz. Jetzt sind ihr alle gespannt, ob das ein Velo gibt. Aber ich habe meine Frau gefragt. Und meine Frau kann mir diese Sachen helfen. Oder meine Söhne mittlerweile auch. Okay, sehen Sie, das ist ein Velo. Ungefähr, hä? Jetzt, Schrift und Macht Gottes. In gewissen christlichen Traditionen wird ganz fest die Bibel und die Schrift, die Heilige Schrift betont. Das ist in den Traditionen, wo man sagt, Bibel, man muss sie studieren, man muss sie lesen, man muss gute Argumente finden, man muss gut können diskutieren, der ganze Intellekt ist wichtig. Und das ist ganz ein wichtiger Teil, dass wir die Bibel kennen. Die Bibel ist so ein bisschen wie die Richtungsangabe, wenn man Velo fährt. Also wenn man aufs Velo hockt und nicht weiss, wo hinfahren, dann wird es schwierig. Also man kann versuchen, ein bisschen so zu gageln und so weiter, oder man weiss, ich will unbedingt in die Richtung. Aber es fehlt irgendetwas. Jetzt, in anderen Traditionen wird ganz fest die Macht, die Kraft von Gott betont. Das Wirken vom Heiligen Geist, alles, was mit dem zusammenhängt, Wunder und Zeichen und Gefühl und die Nähe von Gott und Lobpreis und so weiter. Und das ist alles auch ganz wichtig und ganz schön. Das ist so ein bisschen wie Kraft, die das Velo in Bewegung bringt, oder? Jetzt, wenn wir Velo fahren, wissen wir brauchen beides. Wenn du einfach nur Bewegung hast und einfach zum Beispiel einen Kreis umfährst mit dem Velo, wirst du nie irgendwo herkommen. Wenn du aber nur eine Richtung hast, aber keine Kraft auf deinem Velo, nicht trampst oder ein E-Velo hast, gell? Dann wirst du auch nicht an dein Ziel kommen. Und genau, Jesus bringt da zusammen, was zusammengehört. Die Schrift und die Macht. Und wir brauchen beides. Wir brauchen das Beste aus beiden Traditionen. Wir brauchen es, dass wir ganz fest verankert sind im Wort Gottes, in der Bibel, dass wir das kennen. Aber wir brauchen auch die Macht und die Kraft von Gott, die sich zeigt, übernatürlich, auch in unserem Alltag. Und das ist das, was wir uns wünschen als Lenzkirche, dass wir ein Velo sind, das in Bewegung sind und eine Richtung haben. Und dass das zusammenkommt, die Macht und die Schrift und die Heilige Schrift. Eben, wir sollen Menschen sein, die prägt sind von der Schrift. Wir sollen Menschen sein, die das lesen, die uns inspirieren lassen. Und ich sage es mal ein bisschen plump, wenn du Zeit hast, zum Fernsehen schauen, Netflix schauen, YouTube schauen, dann hast du auch Zeit zum Bibel lesen. Dann gibt es eigentlich nicht so viele Ausreden. Ich sage es einfach mal so. Aber wie gesagt, wir brauchen auch Kraft. Wir brauchen die Macht von Gott in unserem Miteinander. Wir brauchen das Hören auf Gott. Wir brauchen das in unserem Alltag, jeder von uns. Da machen wir etwas dazu, Ende Oktober, ein Seminar zum Thema, wie wir auf Gott hören können. Und das Team, das dann kommt, die habe ich diese Woche getroffen, gewisse von denen, von der FG Winterthur, und die machen das wirklich grossartig. Also herzliche Empfehlung, 25. Oktober zu dem Seminar, wie heisst es, auf Empfang oder so. Der Titel weiss ich gerade nicht mehr. Aber es ist ein Seminar über das... Oh, danke. Hey, gib dem Fabio einen Applaus. Hey, so parat, hey. Für unsere Techniker, he? So gut. Also, und das Letzte, was wir noch haben, der letzte Punkt ist, das Ganze ist noch zukunftsorientiert. Und zwar, wenn wir im Bild vom Velo bleiben, mit dem Velo fährst du eigentlich immer vorwärts. Also, ich habe noch selten einen gesehen, der hinter sein Velo fährt. Das ist, glaube ich, wirklich schwierig. Also, mit dem Velo geht es immer vorwärts. Und jetzt gibt Jesus noch eine zweite Antwort auf die Frage von der Verstehung. Er sagt, was nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr nicht bei Mose gelesen, wie Gott am brennenden Dornenbusch zu ihm sagte, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Er ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr seid völlig im Irrtum. Jesus macht da wieder einen genialen Move, würde man heutzutage sagen, oder? Er nimmt einen Text aus den 5 Büchern Mose, also dort, wo sie sagen, an das glauben wir, und zeigt dort eben auf, dass, was es mit der Auferstehung auf sich hat. Und er nimmt die Geschichte, wo der Mose am Dornbusch ist, eine Begegnung hat mit Gott und Gott ihn beruft, um das Volk aus der Sklaverei zu befreien. Und Jesus streicht da raus, dass Gott eben sagt, ich bin der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Er sagt nicht, ich war, es ist nicht Vergangenheit, nicht ich bin gsi. Und er macht mit dem deutlich, dass der Abraham, Isaac und Jakob, die leben zwar nicht mehr auf dieser Welt, aber die sind irgendwo in einem Zwischenstadium und warten darauf, dass sie einmal wieder werden körperlich auferstehen. Und der zweite Kontext ist auch noch wichtig. Es geht darum, dass Gott da seinem Volk verspricht, dass er sie wird befreien aus der Sklaverei. Etwas, das noch wird kommen in der Zukunft. Gott ist ein Gott von der Zukunft, ein Gott vom Leben, ein Gott von der Treue. Gott wird das, was er versprochen hat, in der Zukunft erfüllen. Und Jesus sagt, du verstehst, Glauben bedeutet, an Charakter von Gott zu glauben. Weil Gott ein Gott vom Leben ist und von der Auferstehung. Und nicht ein Gott vom Tod. Sondern er wird wieder ein neues Leben hervorbringen. Und wenn man an die Auferstehung glaubt, glaubt man an den innersten Charakter von Gott, weil er ein Gott vom Leben ist. Lass mich noch schnell eine Bemerkung sagen zum Thema Auferstehung der Toten im Neuen Testament. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn man sagt, ich gehe nach dem Tod in den Himmel. Da ist manchmal ein bisschen das Durcheinander gemacht worden. Aber der Himmel ist eigentlich nur eine Übergangsphase, wo übrigens gar nicht so viel davon steht im Neuen Testament. Und nach dem Himmel kommt die Auferstehung der Menschen zurück oder in die wiederhergestellte, erneuerte Erde, wo wir werden leben im Königreich von Jesus, ohne Tod, ohne das Böse, ohne das Leiden, eben in einer neuen, für uns noch unvorstellbaren Qualität. Und wir werden ähnlich sein wie Jesus, nachdem er auferstanden ist. Der konnte durch Wände gehen, der konnte spezielle Sachen machen, er konnte essen, oder? Das finde ich schon noch wichtig in der neuen Welt. Aber es ist etwas, das nach dem Himmel kommt. Der Himmel ist eine Übergangsphase und nachher kommt die Auferstehung der Toten in der neuen Schöpfung von Gott. Einfach das als kleine Bemerkung. Was jetzt der Punkt ist, wo ich noch darauf raus will, ist folgender Satz, den ich euch formuliert habe. Was wir über die Zukunft denken, wird eben das Handeln heute beeinflussen. Weil Gott ein Gott vom Leben und von der Zukunft und von der Auferstehung ist, wird das Leben hier heute für mich ganz konkret eben beeinflussen. Und ich meinte, dass es ein bisschen zwei Extreme gibt bei uns. Die einen sind, glaube ich, mehr so ein bisschen wie die Sadduzäer. Die Sadduzäer haben gedacht, das Leben auf dieser Welt ist das Einzige, wir geniessen es und holen das Beste daraus raus und dann ist fertig. Und ich meinte, dass wir Christen manchmal nicht so weit weg sind davon. Wir versuchen, das Beste rauszuholen. In unseren jungen Jahren gehen wir reisen und versuchen, die besten Ausbildungen zu machen und viel Geld zu verdienen. Und wenn wir alt sind, dann versuchen wir auch noch viel zu reisen und viel zu erleben. Und das tönt manchmal ein bisschen, wie wenn wir das Gefühl hätten, das Einzige, was wir haben auf dieser Welt, ist das Leben da. Das tönt manchmal ein bisschen, wie wir das Gefühl hätten, es gibt keine Auferstehung. Und wir haben das Gefühl, wir müssen das Beste und alles aus dem jetzigen Leben rausholen. Das ist so ein bisschen das eine Extrem. Und das andere Extrem ist die sagen, wenn kann ich nur endlich möglichst schnell weg sein von dieser Erde. Diese Woche ist wieder mal angekündigt worden, dass eine Entrückung ist. Es hat nicht stattgefunden. Und ich will jetzt nicht zu zynisch sein, aber einfach sagen, Freunde, die kennen, glaube ich, die Schriften nicht. Aber verstehen Sie, die beiden Extreme hat Jesus nicht vertreten. Er hat gesagt, weil Gott einmal die Welt wird erneuern und unser Körper wird erneuern. Hat es einen Einfluss, wie das wir mit der Schöpfung umgehen, wie das wir uns für soziale Gerechtigkeit einsetzen, wie das wir Hoffnung in die Welt hineinbringen. Das ist ganz konkret, das hat ganz konkreten Einfluss auf unser Leben. Wie wir über die Zukunft denken, hat Einfluss darauf, wie wir jetzt, heute, da leben in dieser Welt. Und zum Schluss möchte ich es einfach so sagen. Ich glaube, was die Sadduzäer nicht verstanden haben, ist, dass Jesus gekommen ist, um echtes Leben zu bringen. Er ist nicht nur gekommen als ein guter Lehrer oder so, das auch, aber sie haben nicht verstanden, dass Jesus selber das Leben von Gott verkörpert. Das Geheimnis von diesem Leben. Und dass er die Verstehung verkörpert. Und dass er uns darum Hoffnung bringt. Jesus hat es einmal so schön gesagt, ganz berühmter Vers, aus Johannes 10,10 hat er gesagt, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Und Jesus meint da nicht, er bringt uns das Leben mit materiellem Überfluss. Das ist nicht das, was Jesus da meint. Sondern er meint, er bringt uns ein Leben, das prägt ist von dieser Hoffnung auf Auferstehung. Ein Leben, das prägt ist davon, von dem Mut zu leben. Ein Leben, das konkret ist, das handfest ist, das im Alltag einen Unterschied ausmacht. Ein Leben, das kraftvoll ist. weil wir eben die Schrift und die Macht von Gott kennen in unserem Leben. Und ein Leben, das zukunftsorientiert ist, wo wir nicht Angst haben vor der Zukunft, wo wir nicht Angst haben vor dem, was kommt, sondern Hoffnung haben, weil Gott einmal die Welt wird erneuern und uns wird einen Auferstehungskörper geben. Und darum ist das Leben, das Gott uns schenkt, ein Leben, wo wir auch keine Angst haben müssen, wo wir keine Sorgen machen müssen, weil Gott der Ursprung von allem Leben ist. Und ich will dir einfach die Frage heute mitgeben, kennst du das Leben? Hast du das Leben? Das konkrete, kraftvolle, zukunftsorientierte Leben. Und wenn du dir manchmal denkst, ich spüre gar nicht so viel von dem Leben in meinem Leben, dann will ich dich heute einladen, wieder ganz neu zurückzukommen zu Jesus. Oder vielleicht zum ersten Mal Jesus in dein Leben einzuladen. Oder ganz neu zu sagen, ich will Jesus zum Zentrum machen von meinem Leben. Weil ich das Leben will, wo Jesus verspricht. Ich werde noch beten. Jesus, wir danken dir, du bist der, der das Leben verkörpert hat. Du bist der, der das echte Leben bringt. Und Jesus, du weißt, gerade in unserem Leben, wo es Ecken gibt und Entscheidungen und Prozesse, wo eigentlich das Leben aus uns raussaugen, wo sich mehr nach Müdigkeit und nach Tod anfühlt, als nach echtem Leben. Und ich werde dich jetzt einfach einladen, Heiliger Geist, dass du in unser Leben hineinredest. Dass du uns neu das kraftvolle Leben zeigst. Dass du uns neu erfüllst mit dem kraftvollen Leben. Dass du uns neu erklärst, was es bedeutet, jetzt hier ein zukunftsorientiertes Leben zu führen. Ein Leben, das geprägt ist von der Hoffnung auf Auferstehung. Wo wir mutig dürfen sein. Wo wir dürfen auch im guten Sinn risikobereit sein. Und wir dürfen die Sachen auf uns nehmen. Wenn wir wissen, das Leben da ist nicht alles. Und wir haben eine Perspektive, die über das Leben ausgeht. Jesus erfüllt uns neu mit dieser Hoffnung. Erfüllt uns neu mit dem Leben. Und das bitten wir in deinem Namen, Jesus. Amen.